bitte nicht googeln. Das ist ein englischer, vulgärer Ausdruck eigentlich für, ja.
Für ein ganz anderes Genre.
Reingezwitschert. Der Vogel-Podcast vom NABU. Mit Fabian und Martin.
Hallo und herzlich willkommen, liebe Reingezwitschert-Fans, zu einer neuen Folge. Martin und ich wibbeln hier schon mit zum Intro. Wir sind, also ich muss sagen, nach all der Zeit finde ich das immer noch groovig hier.
Ich auch.
Willkommen zur Folge Nummer 60 mittlerweile.
Wahnsinn, 60 Folgen reingezwitschert schon in, naja, jetzt etwa 2,5 Jahren.
Ja.
Schön, dass wir so lange durchgehalten haben.
Finde ich auch.
Ne? Und auch viele, viele weitere Folgen. Nummer 60, Vogelfakt, Unnützer, was hast du?
Heute ganz schon ein Verweis auf 60 Zentimeter, ist nämlich die Spannweite unseres heutigen Bird of the Days.
Ah, okay, ja, du nimmst ja schon mal was vorweg, ja, aber du verrätst natürlich nicht, wer es ist.
Ich habe noch einen zweiten, und zwar so viele Brutpaare gibt es, so die Zahlen 2016, in Deutschland.
Ah.
Mittlerweile, der Bestand ist zunehmend auch eine Art, die so wärmeliebend aus dem Süden eher einwandert. 2022 war jetzt die letzte Zahl, die ich gefunden habe, waren so bei 85.
Nicht schlecht. Ja, Thema des heutigen Tages, der heutigen Episode ist Birding, mal wieder.
Diesmal der Birding-Slang. Also es gibt schon so Begriffe, wenn man so zwei Ornis so, Martin, hast du da gesehen, ne? Die Möwe da vom Gist her, würde ich sagen, eher mantelig, aber könnte auch so ein bisschen. Also es gibt tatsächlich ein paar Begriffe, die irgendwie, keine Ahnung, Leifer oder tatsächlich das Wort Gist, was ich gerade erwähnt habe, sind Dinge, die irgendwie im Birding-Vokabular sind, und dem haben wir uns heute gewidmet. So ein paar, also aus dem deutschen Gebrauch. Wir haben auch so ein bisschen mal in den englischsprachigen Raum geguckt, was gibt's da. Und ich freue mich sehr auf die Folge. Das wird lustig.
Genau. Also es geht um unser allerliebster Hobby und wie wir vielleicht ein bisschen mithalten können, wenn sich andere mal verständigen und wir nichts verstehen.
Aber vorher, wie gewohnt, die Frage von euch. Die kam diesmal von Julia per Mail und ging um das Thema Seeadler und Möwe.
Hallo Fabian und Martin. Erst einmal danke für euren tollen Podcast, den ich von Beginn an mit Begeisterung höre. Das hören wir gerne. Ich war kürzlich im Norwegen-Urlaub und konnte dort zum ersten Mal einen Seeadler sehen. Er hatte einen Fisch erbeutet und ihn direkt verspeist. Die Möwe hat den Seeadler geärgert, ist minutenlang um den Adler herumgeflogen. Der Seeadler hingegen hat die Möwe ignoriert. Es wirkte auf mich nicht, als wollte sie etwas vor dem Seeadler beschützen, da er gar kein Interesse an den Möwen zeigte. Dieses Spektakel durfte ich an mehreren Tagen beobachten. Habt ihr vielleicht eine Idee, was die Möwe sich davon erhofft, Fabian?
Also ich denke auch, dass du die Frage schon ein bisschen selbst beantwortet hast. Und zwar war die Möwe irgendwie an dem Seeadler interessiert, und zwar wahrscheinlich an dem Fisch von dem Seeadler. Und das machen Möwen recht gerne. Also die jagen andere Vögel, die irgendwie Beute erhascht haben, so auch Menschen, die, weiß nicht, eine Pommes essen, und nerven die tatsächlich oder attackieren sie, bis sie die Beute irgendwie fallen lassen. Das machen beispielsweise auch Krähen oder die Steigerung davon noch Raubmöwen, die ganz speziell so ihre Nahrung erlangen und sogar andere Vögel so sehr stressen, dass sie entweder die Vögel selbst dann fressen, wenn sie abstürzen, oder sie dazu zwingen, ihre Nahrung sogar auszukotzen, auszubrechen, wenn sie die schon verspeist haben, und dann sogar in der Luft noch diese Nahrungsgrütze auffangen.
Nahrungsgrütze, schön.
Alternativ könnte es aber auch sein, dass die Möwe aus einer Brutkolonie stammt. Ich habe sofort gedacht, irgendwie an so einen Felsen vielleicht, wo du den Seeadler gesehen hast, wo dann beispielsweise auch drei Zehenmöwen brüten, die da irgendwie in der näheren Umgebung ein Nest hatten, auch wenn du es nicht direkt gesehen hast, und das irgendwie verteidigt haben. Beides möglich.
Ja, liebe Julia, wir hoffen, das beantwortet deine Frage. Danke für die Einsendung und natürlich auch an euch der Appell, wenn ihr Fragen habt, sendet die uns gerne, damit wir die unter Umständen auch hier in die Episode mit reinnehmen können.
Müssen auch gar nicht Fragen sein, denn Nicole hat zum Beispiel zu der Vogelsprichwortfolge damals mit Hannah auch noch ein Kuckucksprichwort eingesandt. Und zwar hat sie geschrieben: Ich habe heute euren neuesten Podcast gehört und wollte euch meine Version vom Kuckucksprichwort nicht vorenthalten. Kuckuck am Morgen bringt Kummer und Sorgen. Kuckuck am Mittag bringt Glück am dritten Tag. Kuckuck am Abend erquickend und labend. Also zwei Drittel positiv, und liebe Grüße, macht weiter so, schreibt sie. Vielen Dank, Nicole, dafür. Wir hatten ja auch einige Kuckuck-Sprichwörter dabei, die meisten waren negativ, deswegen hier nochmal einen positiven Touch.
Die Vogel-News.
Ja, wir haben heute News für euch, die sehr wichtig sind zum Verständnis unserer
Unseres Hobbys. Nerd-Kosmos sind die sehr wichtig.
Fabian hat sie mitgebracht. Fabian wird sie euch vorstellen. Die Schlagzeile lautet: Jetzt federführend einheitliche Vogelliste der Welt.
Bevor ich die vorstelle, einmal der Hintergrund. Also es gibt diverse Vogellisten, drei große, die so am aktuellsten sind. Das ist einmal die von eBird, die von der IOC, also der International Ornithologists Committee, und dem Handbook of the Birds of the World, plus weitere von Avibase, vom African Bird Club und so weiter. Also es gibt viele Vogellisten. Was jetzt das Problem daran ist, dass das nicht nur irgendwie engagierte Vogelfans ein bisschen nervt, wenn ich jetzt eine Art gesehen habe, die heißt aber doch eigentlich ganz anders. Oder in einem anderen Land sind es eigentlich zwei Arten. Die Artenlisten sind die Grundlage für unsere Datenerfassung, für unsere Schutzbemühungen. Und man sollte schon wissen, was man schützt oder auch was man erfasst, auch von uns ehrenamtlichen oder freiwilligen Vogelguckern und Guckerinnen, um es schützen zu können. Deswegen haben sich Forschende aus diversen Ländern und Organisationen, also da war BirdLife dabei, da war eBird dabei, seit 2016 um eine ganzheitlich einheitliche Liste bemüht. Und die wurde jetzt im Juni endlich publiziert. Die sogenannte AVI-List. Und das Ergebnis sind 11.131 Arten aus 252 Vogelfamilien. Also über 11.000 Arten und über 250 Familien. Konkret haben wir also eine riesige Excel-Liste, die auch frei zum Download steht. Da sind taxonomische Hierarchien erklärt. Also es fängt dann an mit welche Gattungen und ne, wer dazugehört und so weiter. Also man kann sich das ganz systematisch angucken. Und es gibt auch kleine Erklärungen zu den Entscheidungen, weil sie schon vielleicht davon ausgegangen sind, dass manche auch nicht so zufrieden sind mit diversen Entscheidungen. Es sind auch wirklich schwierige zu treffen. Mhm. Also was das jetzt konkret heißt, als Beispiel mal für unsere Artenvielfalt. Die Raben und die Nebelkrähe, also diese, was ihr eher östlich der Elbe seht, diese grauen Krähen, großen Krähen, und was ihr eher auf der anderen Seite, im Rest Deutschland seht, die ganz schwarzen Rabenkrähen. Die beiden, die auch morphologisch, also vom Aussehen sehr unterschiedlich sind, sind jetzt wieder als eine Art zusammengefasst. Also sie sind jetzt offiziell, das ist ein deutscher Begriff, steht da nicht, aber Aaskrähe ist so der Begriff, der sich so etabliert hat. Die beiden sind also eine Art und sind als zwei Unterarten getrennt worden. Was unter anderem damit argumentiert wurde, dass das Erbgut nicht sicher zu trennen ist. Also verschiedene Genorte machen da irgendwie die Gefiederfarbe. Und man kann also nicht sicher sagen, anhand der Gene ist es jetzt die ganz schwarze Rabenkrähe und hier ist es die Nebelkrähe. So ist das nicht. Außerdem gibt es auch eine ganz große Hybridzone. Also die viele, viele, gerade entlang der Elbe, Raben und Nebelkrähen hybridisieren und bringen auch fertile Nachkommen. Also Nachkommen, die wiederum zeugungsfähig sind zur Welt, was auch wieder den Artbegriff so etwas stört. Und daher hat man sich entschieden, das beides ist eine Art. Genauso zusammengefasst sind die Birkenzeisige, und zwar Tiger, Alpen und Polarbirkenzeisig, die auch wieder eine Art sind, da einfach das genetisch nicht zu trennen ist. Da entscheidet nicht das Aussehen, wenn man sich die Genetik mit dem Aussehen vergleicht, wirklich über die Unterschiede, sondern eher der Gradient zum Norden. Das korreliert natürlich mit den Arten dann, weil die dementsprechend verbreitet sind. Also jetzt wird es auch schon ein bisschen detailreich. Das ist auf jeden Fall wieder eine Art. Und genauso die Krickente, und zwar unsere heimische Krickente mit der amerikanischen Carolina-Krickente. Die beiden sind auch eine Art mit zwei Unterarten geworden. Also so konkret betrifft es dann unsere Arten. Das Ganze ist aber ein Prozess, also diese ganze Taxonomie, das ist einfach, Evolution ist ein Prozess und deswegen soll die AVI-List auch jedes Jahr aktualisiert werden.
Genau, aber zumindest haben wir jetzt einmal eine einheitliche Liste und international können jetzt alle, die mit Vögeln arbeiten, sich dann auf diese Liste beziehen.
War komisch zu sagen, hier, guck mal, da fliegt eine Aaskrähe.
Ja.
Ich kann mich da nicht so richtig
dran. Also ich werd auch weiterhin, glaube ich, noch Nebel- und Rabenkrähe unterscheiden, ja, was ja legitim ist.
Mit dem Wissen, dass es eine Unterart ist.
Genau. Ja. Ne, aber ihr seht, da ist viel Dynamik drin und wer weiß, was in 10 Jahren dann Stand der Wissenschaft sein wird.
Wir werden euch das natürlich verlinken in den Shownotes, da könnt ihr also diese Liste abrufen und jederzeit mal schauen, was so die Taxonomie der Vögel der Welt macht.
Thema der Woche.
Ja, wir wollten euch mit dem Birding Slang so ein bisschen so einen liebevollen, nerdigen Einblick in dieses wundervolle Hobby geben und dachten, wir bringen mal ein paar Begriffe mit, bevor wir darauf eingehen, aber wie gewohnt, die heutige Werbung und der heutige Sponsor dieser Episode.
Jetzt kommt Werbung.
Unsere heimischen Vogelarten haben ganz unterschiedliche Tagesrhythmen. Manche sind schon früh am Morgen aktiv, andere lassen sich erst spät am Tag blicken.
Genauso wie bei uns Menschen im Grunde, während ihr noch schlaft, läuft vielleicht zu Hause bei eurem Balkon die neueste Vogel-Telenovela ab. Und ihr verpasst sie. Wenn ihr aber unter Vogelfomo leidet, also Fear of Missing Out, dann probiert doch mal die Birdfy Futterhäuschen von Orniwelt aus. Damit entgeht euch nichts mehr mit der eingebauten Kamera von NetView.
Das heißt, sobald ein Vogel oder auch ein anderes Tier am Futterhaus auftaucht, schaltet sich die Kamera automatisch ein, macht ein Foto und sendet das an euer Smartphone. Und egal, ob ihr dann im Büro sitzt, unterwegs seid, noch schlaft, keine Ahnung, auf dem Klo sitzt, wie auch immer, kriegt ihr eine Meldung und könnt sehen, welcher Vogel sich gerade bei eurem Futterhaus aufhält oder ob das Eichhörnchen mal wieder ein bisschen keck reinblickt.
Ja, und das ist natürlich nicht nur praktisch, sondern auch sehr pflegeleicht, das ganze Kamera- und Futterhäuschensystem. Ihr könnt es einfach reinigen. Es ist flexibel für verschiedene Futtersorten, je nachdem, welche Vogelart ihr anlocken wollt oder sehen wollt. Und es ist ein ganz spannender Weg, die Natur direkt und vor eurer eigenen Haustür zu erleben. Plus natürlich garantiert, dass ihr lustige und niedliche Fotos kriegt von euren Vogelnachbarn.
Also schaut vorbei unter orniwelt.de. Wir freuen uns sehr, dass Orniwelt hier wieder die Folge finanziert. Viele weitere Produkte findet ihr auch da rund um Vogelbeobachtungen, sei es Ferngläser, sei es Spektive und vieles mehr. Schaut vorbei bei orniwelt.de.
Und Orniwelt hat auch einen Rabattcode für euch mit dem Code reingezwitschert. Also da müsst ihr wirklich auf die Schreibweise achten. Reingezwitschert, wie unser Podcast.
Großes R.
Genau, bekommt ihr 5% Rabatt auf alle Produkte im Warenkorb bei orniwelt.de und zwar bis Ende dieses Jahres. Ja, und ihr könnt natürlich auch, wenn ihr vor Ort seid in Schleswig-Holstein, im Ladengeschäft vorbeischauen in der Stadt Tellingstedt.
Ende der Werbung. Und damit starten wir in die heutige Folge. Martin, ich habe mir das so überlegt, dass du kennst natürlich einige der Begriffe, aber vielleicht kennst du nicht alle.
Ziemlich sicher nicht.
Und ich habe mir das so überlegt, dass ich habe die alle mal auf so einen kleinen Zettel geschrieben.
Ja. Ach, jetzt kommt das Marmeladenglas zum Vorschein.
Das habe ich mich schon gewundert. Versteckt, aber Martin hat es leider schon gesehen. Also ich habe hier ein kleines Marmeladenglas mit den Begriffen auf kleinen Zettelchen geschrieben. Und ich würde sagen, ich schüttel das mal.
Ja.
Schmeiß das mal hier so zu dir rüber.
Warte. Roll's mal über den Boden.
Ich roll mal über den Boden hier.
So, wir müssen uns kurz vom Mikro wegbewegen.
Sehr gut.
So.
Und wir ziehen jetzt einfach ASMR. Mal ein paar Begriffe abwechselnd und arbeiten uns hier durch die Birding-Begriffe. Und ich würde sagen, das ist nicht nur ein bisschen nerdy und vielleicht der ein oder andere Begriff homorpho, sondern ich glaube, es gibt auch so ein bisschen Einblick in das Hobby und auch so in die Verhaltensweisen irgendwie. Also ich finde es, okay, wir gucken
Man kriegt mal so ein bisschen mit, wie tickt denn die Community eigentlich.
Ja.
Der erste Zettel, ich muss ihn etwas weghalten, die Alterskurzsichtigkeit schlägt zu. Also wir haben hier...
Ist das dann nicht Weitsichtigkeit?
Weitsichtigkeit, du hast recht. Wir haben hier eine Abkürzung, nämlich die ABJs in Englisch. Oder es gibt auch eine deutsche Variante, die KBVs.
Martin, weißt du, was das ist?
Also ABJs kannte ich nicht, aber KBVs kenne ich. Und ja. Ich meine, es steht für kleiner brauner Vogel.
Okay, auf Englisch ist es das Gleiche. Das steht nämlich für Little Brown Jobs.
Ah, Jobs, okay, ja.
Also, willst du es erklären?
Ja, das ist, ich kenne das auch aus der Botanik. Es gibt manchmal so Artengruppen oder Organismengruppen, die sich einfach total ähnlich sehen. Und so ist es ja auch bei den Vögeln. Manchmal guckt man durchs Fernglas und sieht dann halt einen kleinen braunen Vogel und kann ihn nicht so richtig zuordnen. Und das ist damit gemeint.
Richtig, also sowas wie Rohrsänger, Grasmücken, vielleicht Laubsänger oder Heckenbraunellen, Sperlinge. Also vieles ist irgendwie relativ klein und braun. Und hüpft irgendwie im Gebüsch rum. Meist sieht man es oft noch schwierig, also nur ganz kurz. Und es ist schwer zu unterscheiden und schlecht. Und also so ein bisschen so eine Hassliebe, würde ich sagen, wie viele mit diesen KBVs oder Little Brown Jobs haben.
Also es treibt einen manchmal auch in den Wahnsinn, wenn man dann zum Beispiel ein Foto hat und einfach nicht diese Art bestimmen kann, weil ihm vielleicht irgendein wichtiges Merkmal fehlt.
Ja, da ist tatsächlich der Ruf oder der Gesang viel entscheidender bei diesen kleinen braunen Vögeln, um die Arten auseinanderzuhalten.
So, dann kommen wir mal zum nächsten Begriff. Da sind ja einige Zettel drin.
Ja, ich hab da schon recherchiert.
Mal gucken, ob wir die alle schaffen. So, was haben wir hier? Ja, das hast du auch schon erwähnt, das Wort, nämlich das Twitchen.
Das Twitchen, richtig. Auch ein Begriff, der vielleicht in der Lebenswelt von dem einen oder anderen von euch schon mal vorgekommen ist, in einem anderen Zusammenhang. Weil das ist A, auch ein Begriff aus dem Angeln, so wenn man, glaube ich, so die Route, keine Ahnung,
wenn man
ich angel nicht.
So zuckt.
Mhm. Das heißt auch wobbeln? Ich weiß es nicht.
Wobbeln.
Ich angel nicht. Aber daher kommt das auch. Oder noch viel verbreiteter von Twitchen, von der Plattform Twitch, von Leuten, die zocken, also am Computer zum Beispiel was spielen oder an der Konsole und sich dabei filmen, das Streamen. Und das nennt man auch Twitchen. Und die Plattform dazu ist Twitch. Und da Hunderttausende, ich weiß nicht, vielleicht sogar Millionen Leute, wahrscheinlich viele Millionen, ich bin da einfach noch nicht drin in der Szene, machen dieses Twitchen. Und es ist ganz lustig, weil ein Kumpel hat, der das auch macht und für uns sind diese Begriffe einfach in einer ganz anderen Sphäre.
Mhm.
Was heißt es jetzt in der Ornithologie? Das heißt, ich fahre für eine Art oder ich versuche eine seltene Art zu sehen und fahre im Speziellen, um diese Art mir abzuhaken auf meiner Liste, irgendwo hin. Das nennt sich Twitchen, also für eine seltene Art irgendwo hinzugurken, Twitchen.
Muss auch nicht zwangsläufig eine seltene Art sein, oder?
Nee, genau. Muss nicht selten sein. Kann auch sein, dass ich die toll finde oder noch nie gesehen habe oder weiß ich auch immer was. Also ich fahre für eine Art irgendwo hin, Twitchen.
Mhm. Ich glaube, Hannah Asiel, die wir auch schon mal zu Gast hatten, hat auch einen Twitching-Channel.
Ja.
Mit Birding-Content. Also ne, doppelt quasi getwitcht.
Ich mache mal Twitch und filme mich, wie ich irgendwelchen Arten hinterher gurke.
Okay, ich ziehe den nächsten Zettel. Gut, dass du die nur einmal gefaltet hast, ja?
Ja.
Ah ja, wir haben hier den Club 300.
Der Club 300 ist quasi der Birding-Elite-Club im deutschsprachigen Raum. Also es gibt den auch für Österreich beispielsweise. Und es ist jetzt also kein Vogel, ja.
Ist kein Vogel-Technoschuppen.
Ist kein Technoschuppen, sondern das ist eine Plattform, wo sich Vogelbeobachtende in Deutschland oder in Österreich oder so connecten. Und wenn irgendwo eine seltene Art ist, dann kommt da auch so ein Seltenheitsalarm. Oder das wird da dokumentiert, es gibt Ranglisten und so weiter.
Also selbst wenn ihr dem nicht nachgeht, diesem Club 3000, Club 300.
Das ist eine Anlehnung an 300 Brutvogelarten, die es ungefähr in Deutschland gibt.
Aber schaut mal auf der Seite vorbei, das ist wirklich interessant, was da manchmal so abgelichtet wird, auch mit Fotos bewiesen. Ne?
Absolut.
So, nächster Zettel, das geht ja hier Schlag auf Schlag. Okay, aha, das ist auch wieder ein englisches Wort natürlich. Wir haben hier Local Patch. Sagt mir erstmal nichts.
Das ist auch zumindest in Deutschland für mich relativ neu angekommen. Aber das gibt es zum Beispiel in England schon länger. Das ist der, oder ist eigentlich gegen einen Trend. Und zwar den Trend, dass alle möglichen Leute immer in die wenigen Top-Gebiete fahren und da gucken. Das ist natürlich cool, diese Gebiete sind gut observiert und da werden Seltenheiten entdeckt und so. Aber einfach mal vor die Haustür zu gehen und in seinem eigenen Local Patch, also vor seiner eigenen Haustür zu gucken, was geht da eigentlich ab, das ist zum einen ökologischer, aber auch letztendlich könnte dazu führen, dass mehr Fläche vielleicht auch abgedeckt wird. Das wird in England viel gemacht, aber es gibt es mittlerweile auch in Deutschland und zum Beispiel in Münster, wo ich lebe, werden dann die Patches aufgeteilt. Also verschiedene Ornis haben dann je nach ihrem Wohngebiet ihren eigenen Local Patch und gucken, versuchen dann in diesem Patch möglichst viele Arten zu sehen innerhalb des Jahres.
Ja, so, nächster Begriff. Ja, der Leifer. Ich glaube, der ist den meisten bekannt, der Leifer.
Willst du ihn erklären, Martin?
Ja, ein Leifer ist eine Vogelart, die man zum ersten Mal live in der Natur sieht. Und
die man
damit
zum ersten Mal in seinem Live sieht, oder?
Daher oder in seinem Live, ja. Weiß ich gar nicht. Ja, stimmt. Also von der Schreibweise her mit F ist es dann in seinem Leben tatsächlich. Und ich glaube, ja, wir alle haben Leifer. Ne? Also das ist, liegt in der Natur der Sache, dass wenn wir Vögel beobachten und eine neue Art entdecken für unsere Liste, dass das dann unser Leifer ist.
Schon irgendwie auch besonderer Moment. Und gerade wenn man etwas fortgeschrittener ist und, sage ich mal, das Gröbste abgefrühstückt hat, dann ist auch die Regel, wenn man mit anderen Orni-Freunden zusammen ist und Freundinnen, dass man da noch einen ausgibt, wenn man für sich selbst eine neue Art gesehen hat.
Was war dein letzter Leifer? Oder deine letzte Leifer-Art?
Ich war gerade auf Asienreise, da waren jede Menge Leifer dabei. Der süßeste vielleicht, falls ihr mal Lust habt, einen ganz süßen Vogel zu sehen, dann googelt mal Halsband-Breitrachen. Der war richtig süß.
Ja, das sind diese ganz knallbunten, wie ausgemalten Vögel.
Ja,
ne?
Genau, das ist so eine Comicfigur.
Mhm. Gut, wir haben noch einen Begriff natürlich. Also die Begriffe gehen uns erstmal nicht aus.
Nee, Martin macht das hier gut als kleine Glücksfee.
Oh, okay. Natürlich auch wieder ein englischer Begriff. Wir haben hier den Sparkbird.
Der Sparkbird, auch ein Begriff, den ich nicht kannte, der so eher aus dem amerikanischen Raum kommt. Da gibt es wirklich auch, genauso wie in Großbritannien, sehr viele, eine sehr große Community, die Vogel-Community. Und zwar ist ein Sparkbird, weißt du es, Martin?
Nee, also ich, das Spark erinnert mich an Marie Kondo, das ist Spark Joy for You. Also
okay.
Geht das in die Richtung? Geht es um Happy und so, also Glücksgefühle?
Ja, ja, Spark, der Funke, also eine Art, bei der es quasi gefunkt hat, in Anführungsstrichen. Mm. Also es ist quasi der Vogel, der bei jemandem das Interesse für diese Leidenschaft geweckt hat. Das ist der Sparkbird.
Das ist dein, ja.
Wollte ich dich auch gerade fragen. Oh, ich glaube, bei mir war es also vom Wohnzimmerfenster das Vogelhäuschen angucken. Und ich weiß, dass ich damals auch die Haubenmeise richtig süß fand.
Bei mir war es die Rohrammer.
Okay.
Da bin ich so richtig aktiv ins Vogelbeobachten eingestiegen, weil ich die immer sehen wollte. Schön, Sparkbird, gefällt mir.
Der Eisvogel aber auch. Ich glaube, der ist bei vielen auch.
Ja. Mhm. Wahrscheinlich hat man so mehrere Sparkbirds.
Ja.
Okay, der nächste. Live-List. Gut, das liegt nah, ne?
Das liegt nah, ne? Leifer. So sammelt man Vogelarten und die trägt man dann auf seiner Live-List, auf seiner Lebensliste ein. Das ist ja ein kleines Dictionary.
So, das muss ich erstmal umdrehen. Aha, okay. Englisches Wort die-Tick.
Ein die-Tick, das ist eine Art, die ich das erste Mal in Deutschland sehe.
Mm.
Dann mache ich ein Dietik. Also es gibt da, das fällt dann häufig so, ah ja, Mensch, hat zwar keine neue Art heute oder in meinem Urlaub, aber zumindest ein Dietik. So sagt man es. Oder es gibt auch Leute, die sagen, ja, war zumindest ein NRW-Tick oder ein Münster-Tick oder ein Berlin-Tick. Also das kann man runterbrechen, wohin man möchte. Das heißt, ich habe in diesem Gebiet das erste Mal in Deutschland eine Art gesehen.
Ne, und Tick ist so wie das Abhaken eines Kästchens.
Wenn es das erste Mal im Leben wäre, würde man eher Leifer sagen. Mhm. Aber Dietik würde sagen, ich habe die Art vielleicht in Frankreich gesehen und jetzt das erste Mal in Deutschland.
Mhm. So, dann haben wir Ticken und Dippen.
Das passt jetzt sehr gut. Also Ticken ist, wenn ich eine Art abhaken kann, wenn ich sie gesehen habe, egal ob es neu ist oder ich die schon kenne. Und das Gegenteil tatsächlich ist Dippen, also sowas, ich weiß, viele Wörter benutze ich tatsächlich auch. Sagt, ey, yo, Mensch, da ich war da bei der, keine Ahnung, Wasseramsel, aber habe ich leider gedippt. Ist mir jetzt irgendwie eingefallen, weil die auch Dippe heißt. Das heißt, also wenn ich eine Art dippe, heißt das, ich twitche. Also ich fahre zu einer Art beispielsweise, um die zu sehen. Oder ich bin irgendwo und diese Art ist gemeldet. Ich weiß irgendwie, dass sie da ist, aber ich habe sie nicht gesehen. Da habe ich sie gedippt. Mm, also sowas wie ausgelassen.
Also man merkt schon, es ist echt ein ganz eigenes Universum, ne? Ja. Diese Birding-Welt. Okay, dann haben wir die Touchlist.
Die Touchlist, das ist jetzt auch sehr speziell. Das ist vor allem für Leute, die Vögel beringen und sie dabei dann auch eben anfassen und bringen. Die Leute haben in der Regel einen guten Überblick, was haben sie schon mal beringt in ihrem Leben oder angefasst, und das ist dann die sogenannte Touchlist. Die haben aber wirklich, das ist schon sehr nerdig, aber ich wollte es nicht auslassen.
Mhm.
Es gibt sogar Leute, die ich kenne, die haben eine Pisslist. Also die.
Ah, okay.
Welche Art sie. Okay, das geht zu weit.
Und dann haben
Ich habe einen Brieffreund, der. Okay. Ja, okay.
Ja, ist es angebracht?
Nein, ich habe das nicht.
Dann haben wir hier wieder eine Abkürzung, und zwar SOB. Wahrscheinlich auch wieder Englisch SOB.
Ja, ist ein englischer Brief. Kannte ich auch nicht. Kennst du ihn?
Nee, sagt mir gar nichts.
Die Abkürzung steht für Spouse of a Birder.
Ach ja, okay. Also der Ehe oder die Ehegattin eines vogelbegeisterten Menschen.
So ist es. Das ist so ein bisschen ironisch gemeint, vor allem aus der US-amerikanischen Birding-Szene. Also Partnerin oder Partner, die irgendwie mit einem Ornithologen zusammen sind und da etliche kuriosere Situationen miterleben und mitgeschleift werden. Und da werden wir eine eigene Folge zu machen, habe ich mir überlegt. Da werden wir mal so, ich werde mir mal so ein paar Leute suchen. Von
das ist schön, ja, das klingt
Partnerinnen
cool.
Und Partner von meiner Community, die da echt lustige Stories zu erzählen haben. Also falls ihr das hört und ihr seid vielleicht ein Partner oder Partnerin von einem, oder ihr seid die Ornis und eure Partnerin, euer Partner hat schon etliche Sachen durchleben müssen, dann schreibt uns doch mal, dann können wir das als O-Ton, fände ich das toll, wenn wir das in eine Folge einbauen könnten.
Mhm. Dann habe ich hier schon den nächsten Zettel gezückt und hier steht Big Year.
Das Big Year, es gibt sogar einen Film dazu, The Big Year, mit
den
Jack Black und Owen Wilson. Da geht es um was vor allem in der USA verbreitet ist, aber es findet sich beispielsweise auch in diesem Club 300 in Deutschland. Und zwar geht es darum, meist jährlich in den USA so viele Vogelarten wie möglich zu sehen. Oder wie auch immer in irgendeinem anderen Land. Meistens bezieht sich das auf ein Jahr. Big Year lässt das vielleicht auch vermuten. Es gibt sogar einen, ich glaube, das war ein Niederländer, der hat 2016 ein Global Big Year gemacht und hat versucht, in einem Jahr möglichst viele Vogelarten auf der Welt zu sehen und hat fast 7000 Arten gesehen, hat damit einen Weltrekord aufgestellt.
7000 von, wie wir ja jetzt wissen, 11.131 Arten.
Gut gemerkt, Martin.
Ja, nicht schlecht.
Gibt auch die WP-Birder, das ist dann so eher unser Kreis. Das steht für Westpaläarktis, das ist so Europa, also geografisch das Europa, Vorderasien und Nordafrika. Und da gibt es auch Leute, die in diesem Bereich Arten sammeln, und ich kenne auch Leute, die sind dann, wenn irgendwie, keine Ahnung, da war irgendeine seltene Dommel auf Teneriffa, und dann sind die dahin geflogen.
Mhm.
Oder so, weil die noch nicht auf ihrer, oder noch nie gesehen haben und die auf ihrer WP-Liste haben wollen. Mhm. Also das Hobby wird jetzt nicht immer so verrückt ausgelebt, aber gibt's schon.
Gibt's schon
so, gibt alle sehr sportlich als
das, ja, das Spektrum der Ornithologie ist, oder der Orni-Begeisterten ist schon sehr breit, würde ich sagen, ne? Ein Begriff, der jetzt wahrscheinlich bei einigen das Glöckchen ringeln lässt, weil man es vielleicht doch kennt oder schon mal gehört hat, Bird Race.
Bird Race. Bird Race ist quasi das Big Year in Deutschland. Das ist nicht ein Rennen, wo die Vögel rennen, sondern wo die Vogelbegeisterten rennen. Und zwar ist das ein Tag, ein Samstag im Mai. Und da gilt es 24 Stunden lang, kann man sich als Team anmelden. Und dabei werden dann auch Spenden gesammelt und versuchen, so viele Vogelarten wie möglich an einem Tag in 24 Stunden zu sehen. Das ist sehr lustig.
Und das geht, glaube ich, immer für ein Bundesland, oder?
Genau, eigentlich musst du in einem Kreis bleiben. Dann gibt es noch eine Sonderkategorie für junge Teams, eine Sonderwertung und für Teams, die rein ökologisch, also CO2-frei, das mit Fahrrad und Bahn und so gemacht haben. Und da werden, ich glaube, so die Teams, die gewinnen, haben dann so um die 170 Arten, so was in dem Dreh, also über 150. Und das macht sehr viel Spaß. Und dabei werden ganz viele Spenden generiert für den Deutschen Dachverband der Avifaunisten, also der DDA, der organisiert das auch. Auch eine eigene Folge wert.
Ja, 4 Begriffe haben wir noch.
Okay,
so.
Ich bin bereit.
Wir haben hier den Zugplan. Okay, also mal ausnahmsweise ein deutsches Wort.
Ja.
Wahrscheinlich ist nicht das gemeint, was man vermuten würde auf Anhieb, oder?
Es ist nicht der Bahnplan gemeint, sondern es geht um Zugplanbeobachtung. Also vor allem im Herbst, wenn die Vögel in ihre Winterquartiere zählen, sucht man sich einen erhöhten Punkt, beispielsweise wenn man keinen Berg hat, eine Mülldeponie oder irgendwas, und schaut da nach Vogelarten. Also guckt dann in die Richtung, also Richtung Nordosten in der Regel, von wo die Vögel kommen, und stellt sich dann, weiß nicht, ein paar Stunden dahin und dokumentiert alle Vögel, die so vorbeifliegen. Und das ist wirklich cool, weil man dabei tatsächlich mal so sieht, wie auf einmal 300 Ringeltauben über einen ziehen oder Greifvögel, weiß nicht, von Rohrwein über Fischadler, über manchmal sieht man auch Besonderheiten wie einen Schlangenadler oder eine Ringdrossel oder so, die dann über einen fliegen, und man kann sie sehen, dokumentieren, und man kriegt so richtig das Zuggeschehen mit. Also man guckt vorher, wie ist der Wind, heute ist gut, guter Zugplan morgen, und dann trifft man sich.
Wie oft hast du das schon gemacht in deinem Leben?
Weiß nicht, 20 Mal.
Ja, gut, wow. So, dann haben wir hier Nemesis Bird oder Nemesis Art. Das lässt auch schon erwarten, worum es da geht.
Was denkst du? Wobei geht es darum?
Das ist wahrscheinlich eine Art, die man unheimlich gerne sehen möchte, aber es nie geschafft hat, sie zu sehen.
Ja, so ist es. Also oft ist es eine charismatische Art auch irgendwie, die einen so immer fuchst, wo man dann vielleicht auch schon ein paar Mal irgendwie war, und dann, weiß ich, hat man sie nicht gesehen oder alle haben sie gesehen, und dann, als man ankam, war sie weg, und dann wird sowas schnell zu Nemesis-Art.
Hast du eine, die dir spontan einfällt?
Ja.
In Deutschland?
Auf der Welt, würde ich sagen. Ja. Oder in Europa. Ich habe noch keinen Habichtsadler gesehen, und den habe ich wirklich schon oft. Ich war schon oft in tollen Gebieten auf der Suche nach dem, und habe bisher nicht geklappt.
Nee, vielleicht hast du einen? Ja, spontan fällt mir keiner ein. Ich war so lange auch nicht mehr aktiv birden. Aber ich habe ganz sicher welche, die ich schon immer mal sehen wollte und das versucht habe. Aber ja, fällt mir gerade nicht ein. Dann haben wir hier den Begriff, okay, ZZIP, wahrscheinlich ZZIP. Keine Ahnung, wie man das ausspricht. Also auch wieder eine Abkürzung. ZZIP.
Da muss ich selbst gerade überlegen.
Oder lese ich das vielleicht falsch rum?
Nein, du liest es falsch. Martin,
was? Jetzt habe ich es. Okay, das ist natürlich der Jizz. Okay.
Sehr gut. Okay, das ist der Jizz. Ja, was? Also, bitte nicht googeln. Das ist ein englischer, vulgärer Ausdruck eigentlich für, ja.
Für ein ganz anderes Genre.
Genau. Kann man doch auch sagen, oder? Sind wir da? Für Sperma heißt es in einem vulgären Sinne. Aber es ist auch in der Vogelwelt und das nicht, also es ist interessant, wo dieser Begriff herkommt. Und zwar ist es ein Ausdruck für den generellen Eindruck und den Habitus. Also Habitus ist so ein ähnlicher, so den Gesamteindruck von einem Vogel. Also ich fahre irgendwo durch die Landschaft und ihr seht irgendeinen Vogel auf der Stromleitung. Und dann sagt Martin schon, ja, das ist vom Jizz her ist das eine Ringeltaube oder so. Oder eine Blauhacke, keine Ahnung. Es ist einfach, man ist, durch Erfahrung kennt man irgendwie die Größe, die Flugweise, so den Eindruck dieser Art. Das ist der Jizz. Und das wurde schon in den 1920er Jahren schon mal in Vogelzeitschriften das erste Mal benutzt. Aber so richtig etabliert hatte sich wahrscheinlich durch eine militärische Herkunft. Nämlich der Jizz mit G und ISS geschrieben ist die General Impression of Size and Shape.
Das
ist ein Begriff,
Sinn,
der vor allem im Zweiten Weltkrieg auch benutzt wurde. Also der Jizz, General Impression of Size and Shape. Und da hat sich wahrscheinlich aus diesem Begriff dann auch so richtig, den gab es schon vorher, aber dieser Jizz-Begriff in der Ornithologie oder auch in anderen Bereichen gibt es wohl auch etabliert.
Ich habe was gelernt, sehr
ganz
schön.
Komisch, ich weiß nicht, warum man so dieses, ne?
Ja,
aber
wer weiß, das...
Ja, es wird benutzt. Und es ist tatsächlich auch wichtig. Also das ist eine Fähigkeit, würde ich sagen, die ist ziemlich, finde ich, ziemlich beeindruckend, die man lernt, wenn man ein bisschen so viel in dem Hobby ist. Es reicht irgendwann, klar, wenn man den Ruf hört, dann sowieso, aber es reicht irgendwann nur so ein kleiner Vogel, der irgendwie drüber zieht. Man weiß schon, okay, von Jahreszeit, vom Flug, vom ersten Eindruck, dass sollte das sein. Und das ist eine ziemlich hohe Trefferquote, wenn man viel Erfahrung hat.
Mir geht es so bei Staren, auch wenn die fliegen, die sehen immer aus wie kleine Stealth-Jets, finde ich.
Ja, mit so Spitzenflügeln.
Genau. So, wir haben noch zwei Zettel, noch zwei Begriffe.
Ja.
Schade eigentlich, es macht so Spaß. So, der vorletzte Begriff ist der Jahrestick.
Der Jahrestick, ich glaube, das ergibt sich. Mhm. Wir hatten Tick schon, wir hatten die Tick schon und Jahrestick ist, ich habe die Art das erste Mal in diesem Jahr gesehen.
Mhm.
Die meisten Vogelbeobachten, und das würde ich euch auch empfehlen, weil es wirklich Spaß macht, führen eine Jahresliste. Beispielsweise für Deutschland oder meinetwegen für eure Stadt, wie auch immer, für einen Garten, kann auch eine Gartenlist machen. Das hat immer sowas süchtig machendes, sammliges, sammlerisches, aber ich finde auch, da sammelt man auch so ein bisschen Wissenschaft im kleinen Rahmen. Also ich mache das auch immer für das neue Jahr, für eine Liste. Ist immer spannend, was ist die erste Art, die man sieht, je nachdem, wo man ist. Und wann sieht man zum Beispiel die ersten Zilpzalps? Wann ist der, wann ist Kurzstreckenzieher, wann hat man den ersten Zilpzalp? Wann sehe ich den ersten Gartenrotschwanz? Wann kommen die Mauersegler? Wann kommen die Schwalben? Also es wird einem auffallen, manche kommen wirklich super exakt am gleichen Datum wieder jedes Jahr. Bei einigen Arten kann man über, weiß nicht, 5 Jahre zumindest sehen, jo, die sind ja echt immer ein paar Tage früher. Finde ich auch total spannend, so Wissenschaft im kleinen Stil. Also macht gerne eine Jahreslist.
Und ich weiß auch, dass viele InfluencerInnen, die im Vogelcontent tätig sind, solche Jahreslisten auch anbieten als kleines Goodie. Also schaut da mal bei Instagram zum Beispiel vorbei. Da gibt es ganz schöne kleine Büchlein.
Das stimmt, da kann man dann abhaken. Oder man macht das digital, zum Beispiel über die Dabu Vogelwelt-App. Oder die Live-List-App, die kann das auch.
Und passend zum vorletzten Begriff, jetzt der allerletzte Begriff, der wahrscheinlich selbsterklärend ist, nämlich die Yearlist oder die Jahresliste.
Ja, ich denke, da ist das selbsterklärend. Das ist also meine Liste. Was habe ich alles in diesem Jahr gesehen? Kann auch komplett der Welt sein. Kann. Meistens bezieht sich das auf das Land, wo man lebt. Also ich führe eine Deutschland-Yearlist jedes Jahr.
Schön. Also das waren jetzt richtig coole Begriffe. Ich habe echt was dazugelernt. Wahrscheinlich ist die Liste an Birding-Vokabular noch sehr viel länger als die, die du uns jetzt hier präsentiert hast. Also da lohnt sich das wahrscheinlich auch mal im Internet zu googeln, was es noch so für Wörter gibt.
Ich denke, dass es vielleicht für euch einen kleinen Einblick ins Hobby gibt und bei der nächsten Party, wenn da sich zwei Ornis wieder mal über irgendwie den Giz oder ihren letzten Twitch unterhalten, dann wisst ihr, worum es geht.
Und an der Stelle würde ich gerne noch eine Buchempfehlung aussprechen. Vielleicht kennt ihr den Instagram-Account Rosemary Moscow. Ich glaube, sie ist Amerikanerin und sie ist bekannt für so Bird-Comics, so kleine Vogel-Comics, die mal sehr knuffig und sehr charmant
sehr
sind.
Schön, ja.
Sie hat auch ein Birding-Dictionary rausgebracht, ein kleines Taschenbuch, was ich immer auch anbiete als kleines Geschenk für jemanden, der Vögel gerne mag.
Martin, ich hoffe das noch nicht.
Ja, ich weiß, du hast das ja schon mal gedroppt. Ich habe mir das aufgeschrieben für deinen Geburtstag. Überraschung. Und ich will nur einen kleinen Auszug hier vorlesen, damit ihr mal eine Idee habt, worum es da geht. Also sehr witzig gemacht. Ich lese erstmal in Englisch vor. Und zwar American Robin, Noun. A device that converts worms into 100 decibel song outside your bedroom at 4 a.m. Und hier nochmal die Übersetzung in Deutsch. Wanderdrossel, Substantiv. Ein Gerät, das Würmer konvertiert zu 100 decibel Gesängen vor deinem Schlafzimmer um 4 Uhr morgens.
Sehr süß.
Ne, wir hatten ja die Wanderdrossel auch letztens in einer Episode. Also das ist die nordamerikanische Verwandte unserer Amsel. Und ich finde, das trifft es ganz gut.
Nabu-Gezwitscher.
Das heutige Nabu-Gezwitscher ist in eigener Sache und ganz wichtig für uns. Und zwar habt ihr die Möglichkeit, mitzuzwitschern. Werdet jetzt Nabu-Mitglied und räumt doppelt ab.
Mit deiner Mitzwitscher-Nabu-Mitgliedschaft hilfst du aktiv dabei, unsere heimische Vogelwelt zu schützen und du bekommst ganz besondere Einblicke hinter die Kulissen des Nabus.
Ihr könnt Teil der Reingezwittert-Community werden und unterstützt dabei auch den Nabu-Vogel-Podcast, den ihr hoffentlich liebt und auch weiterhin alle 14 Tage hören möchtet. Denn wie ihr wisst, stehen wir auf eigenen Beinen.
Deine Vorteile auf einen Blick. Als einmaliges Dankeschön verlosen wir unter allen Neumitgliedern und auch solchen, die es schon sind, 100 Nabu-Vogelbücher.
Da haben wir gestern ordentlich die Hände wund geschrieben.
Und wir haben alle handsigniert für euch.
Mindestens einmal im Jahr gibt es außerdem noch eine Vogelexkursion. Da könnt ihr die Vogelwelt und uns live erleben, wahrscheinlich in Berlin. Außerdem, falls ihr auch vielleicht nicht in Berlin wohnt und generell, machen wir noch Webinare. Wir fangen an im November 25, geht's los mit dem ersten Webinar. Da könnt ihr spannende Einblicke bekommen. Wir werden so kleine Impulsvorträge wahrscheinlich machen, mal ein Quiz, mal einen Bestimmungsabend. Ihr könnt Fragen an uns richten. Da freue ich mich auch schon drauf.
Ja, und als Mitglied werdet ihr Teil der NABU-Familie. Ihr seid dann Teil des aktiven Naturschutzes. Ihr schützt Arten, Lebensräume, die ganze Umwelt. Und das gemeinsam mit über 960.000 anderen NABUs, also Mitgliedern und fördernden Personen.
Immer gut informiert seid ihr durch das NABU-Magazin Naturschutz heute. Da gibt es spannende Reportagen, Naturwissen, aktuelle Projekte. Das kommt viermal im Jahr raus und wird dann direkt zu euch geschickt.
Auch ganz toll, ihr bekommt freien Eintritt in alle 80 NABU-Zentren, die wir bundesweit haben. Das sind ganz tolle kleine Naturoasen, in denen ihr euch wohlfühlen könnt und die Natur erleben dürft.
Falls ihr Lust habt, bei NABU-Events, sei es Pflegeeinsatz, sei es Infoabend, was auch immer, Exkursionen dabei zu sein, seid ihr da auch nochmal zusätzlich Unfall- und Haftpflichtversichert, könnt also sorglos die Natur erleben.
Und auch ganz toll, deine NABU-Gruppe vor Ort hält dich ständig auf dem Laufenden.
Also werde Mitglied, bewahre die Vogelvielfalt, helft uns bei Reingezwitschert. Also www.nabu.de/mitzwitschern ist der Link. Ganz wichtig, klickt auch auf den Link. Und für Leute, die schon Mitglied sind, die möchten wir natürlich genauso abholen. Also ihr könnt euch da dann auch für diese Webinare und Co. einfach zum Mitzwitschern anmelden und nehmt an der Verlosung teil.
Und auch ganz wichtig, wenn ihr euch unter nabu.de mitzwitschern anmeldet, dann nehmt ihr automatisch bis zum 1. Oktober an der Verlosung der 100 NABU-Vogelbücher teil.
Wir würden uns riesig, riesig freuen, wenn ihr dieses Angebot der Mitgliedschaft, der NABU-Mitgliedschaft annehmt oder euch auch als Mitglied schon dafür anmeldet und Teil der Reingezwitschert-Community werdet. Also meldet euch an unter nabu.de/mitzwitschern. Damit kommen wir zum letzten Event dieser Folge, zum Bird of the Day. Und den habe ich recht, finde ich, passend zur Folge ausgewählt. Ein Vogel, der nicht so einfach ist, nicht so alltäglich in der Lebenswelt von den meisten Menschen. Aber viele Vogelliebenden, wenn die Zeit für diesen Vogel ist, setzen sich auf das Verkehrsmittel ihrer Wahl und stratzen da zu den Feldern. Ich spiele ihn ab. Die ganze Artengruppe ist sehr beliebt. Bei den Vogelbegeisterten sehr speziell. Sie gehören zu den Limicolen. Sehr niedliche Art. Hat so ein orangenes Prachtkleid, einen hellen Überaugenstreif. Und wie schon gesagt, die Sichtung ist sehr schwierig. Die brüten eigentlich vor allem in Nordeuropa oder im Norden, auch Richtung Sibirien, in Tundras oder über der Baumgrenze auf Bergen. Und ziehen aber durch Mitteleuropa und rasten vor allem auf so abgemähten, etwas höher liegenden, so hügeligen Feldern. Und dann kommen die Ornis und wollen diese Vogelart sehen, weil sie ist wirklich sehr süß, sehr charismatisch. Ende August bis ungefähr jetzt, also bis so Mitte September, kann man die Art sehen. Und zwar handelt es sich um den kleinen, du weißt es schon, Martin?
Ich weiß es schon, aber nicht, weil ich ihn jemals gesehen hätte, sondern weil ich es hier natürlich lese. Aber es ist der Mornell-Regenpfeifer.
Der englische Name der Art ist Dotterel, was so viel heißt wie Narr oder Tölpel und weist auf die fehlende Scheu der Art im Brutgebiet hin. Also man kann sich der Art teilweise, sollte man nicht, aber wohl sehr doll nähern. Auf den Feldern ist das nicht so, da sind sie eher scheu und eine rare Art, aber wirklich so ein kleines Schmankerl.
Highlight im Herbst, kann man sagen.
Total,
ne?
Deswegen habe ich sie gerne mit reingenommen und wir hören uns nochmal den Mornell-Regenpfeifer an.
Ja, wenn ihr mehr zum Mornell-Regenpfeifer und zum Thema der heutigen Episode sehen und erfahren wollt, dann schaut doch gerne mal bei Instagram beim NABU-Bundesverband vorbei. Da geben wir euch noch ein paar mehr Infos.
Und wie immer, abonniert gerne den Podcast, empfehlt uns weiter, lasst uns eine Bewertung da. Wir hoffen, dass ihr ein bisschen Birding-Slang mitgenommen habt und dass wir uns beim nächsten Twitch mal sehen, wenn ihr euren D-Tick abholt.
Aktiviert auch gerne das Glöckchen, dann verpasst ihr keine Folge mehr und schreibt uns natürlich gern über vogelpodcast@nabu.de oder bei Spotify und anderen Plattformen, wo das geht.
Damit wünschen wir euch einen wundervollen Tag, wo auch immer ihr gerade seid, wobei auch immer ihr diesen Podcast gehört habt.
Und schließt gerne eine NABU-Mitgliedschaft
ab. Genau, ganz wichtig, geht auf nabu.de/mitzwitschern. Wir würden uns riesig, riesig freuen und ihr würdet uns helfen. Macht euch einen wundervollen Tag.
Bis dahin, macht's gut.
Tschüss.
Das war Reingezwitschert. Der Vogelpodcast vom NABU. Eine Produktion des NABU. Neue Folgen findet ihr überall da, wo es Podcasts gibt. Übrigens, mehr zum Thema Vogelschutz findet ihr auf unserer Website nabu.de und auf unseren Social-Media-Kanälen. We'll be right back.
Thank you.